Pfingsten, ein besonderes Fest mit einer besonderen Geschichte. Und ich würde uns gerne einfach mit hineinnehmen in diesen Text, der so klassisch ist. Wenn man solche Festtage hat, ist man als Pastor immer so ein wenig in der Versuchung, suche ich den exotischen Text oder komme ich zur klassischen Stelle zurück? Ich habe mich für die klassische Stelle entschieden. Und wir wollen einmal hineinschauen und gucken, was uns Gott an dieser Stelle noch einmal neu unterstreichen möchte. Für viele ist dieser Text bekannt, für viele vielleicht auch nur vom Hörensagen. Wir lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 2. Als der Pfingsttag angebrochen war, waren alle an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen wie Zungen von Feuer, die sich zerteilten, und es ließ sich auf jeden von ihnen nieder. Und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen mit anderen Zungen oder mit anderen Sprachen zu reden, so wie es der Geist Gottes ihnen zu sprechen verlieh. Es waren aber in Jerusalem fromme Männer wohnhaft aus dem Volk, aus jedem Volk unter dem Himmel. Und als aber dieses Brausen entstand, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie gerieten aber außer sich und staunten und sagten, sind das nicht alle diese von Galiläa kommen? Wie kommt es, dass wir sie hören, jeder in der eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Und dann wird aufgezählt, wir, Parther und Meder und Elamiter, wir Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadokien, von Pontus und Asien, von Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Landstrichen Libyens gegen Kyrene hin, wir hier weilende Römer, wir Juden, Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die Großtaten Gottes reden. Und sie rieten außer sich und waren ratlos. Und einer sagte zum anderen, was soll das bedeuten? Andere aber sagten und spotteten, die sind einfach nur besoffen. Sie sind voll süßen Weines. Und dann dazu aus Vers 37 im selben Kapitel, nach der Predigt, als sie das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus aber sagte zu ihnen, bekehrt euch und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, denn dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn auch euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, so viele der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag gegen 3000 Seelen oder Menschen hinzugetan. Umgangssprachlich würde man heute wahrscheinlich modern formulieren, wow, da geht die Post ab. Aber die hat damit diesmal nichts zu tun, die Post, sondern hier geht der Geist Gottes ab. Hier wird der Geist Gottes sozusagen vom Herzen Gottes, so wie es auch in diesem Text steht, ausgeteilt. Wer heute Morgen früh aufgestanden war, hat gemerkt, dass es heute Nacht ein wenig geregnet hatte. Es war ein ganz klein bisschen kühler und windstill. Wenn man die Fenster aufmachte, auf Durchzug stellte, war das total angenehm. Bis zu dem Moment, wo plötzlich und völlig unvermittelt ein heftiger Wind einsetzte. Das hat mich ein klein wenig nur an Pfingsten erinnert, aber ich dachte, so ist es. Auch wenn man zum Beispiel im Campingwagen unterwegs ist und irgendwo steht, alles ist nett, alles ist lau. Man sieht vielleicht irgendwo in der Ferne hinten so ein paar dunkle Wolken, die kommen vielleicht in den nächsten 2 Stunden, mal schauen. Und dann plötzlich und völlig unvermittelt bei Sonnenschein brechen starke Windböen los. Erst hört, sieht man nichts, man hört es vielleicht, wenn man in der Nähe eines Waldes ist, man hört es im, sozusagen im Blätterwerk rauschen und dann erst merkt man, wie sozusagen der Wind greift, entweder an das Vorzelt oder wie dann plötzlich auf dem Tisch Zettel fliegen, da muss man schnell die Fenster zumachen, je nachdem. Plötzlich und unvermittelt setzt so ein Windgeräusch ein, so wie bei einem Sturm. Und in diesem Fall ist es begleitet nicht von einer Windhose, nicht von Staubwolken, sondern sie sind in einem Raum beisammen und sie hören dieses Rauschen und plötzlich wie aus dem Nichts tanzen kleine flammenähnliche Erscheinungen über den Köpfen der Männer, die dort versammelt sind. Was ist da eigentlich passiert? Nun, wir müssen dafür wissen, Jesus war gekreuzigt worden. Das war die Stunde, in der alle glaubten, die Botschaft Jesu Christi ist tot. Der Verkünder ist tot, er ist gekreuzigt, in einem Scheinprozess umgebracht worden, er ist beseitigt worden und dann fehlt die Leiche und Jünger sagen, er ist auferstanden. Und in der Tat, die Jünger erleben, dass Jesus ihnen in den Tagen danach an verschiedenen Stellen immer wieder erschien. Er hat sich so vielen Menschen offenbart und gezeigt, dass die Auferstehung als Tatsache eigentlich unumstößlich ist, wenn man einmal davon ausgeht, dass man für bestimmte Entwicklungen und für bestimmte Momente wirklich Zeugenaussagen braucht. Und es gab verschiedenste Gruppen, die an verschiedensten Orten in unterschiedlicher Zusammensetzung gesehen und erlebt haben, dass Jesus vor ihnen erschien. Paulus schreibt das im Korintherbrief, er nennt dort sogar Namen, sodass also zur Zeit des Korintherbriefs, zur Zeit des Apostel Paulus durchaus noch nach unseren Vorstellungen überprüfbar gewesen wäre, das eine belastbare Zeugenaussage zu bekommen. Jesus ist auferstanden. Was hat er in der Zeit gemacht? Wir wissen, er hat gerne gegessen, er hat sich mit seinen Jüngern getroffen, hat sich irgendwann ihnen auch Essen geben lassen, Fisch, ja, und das ist alles überliefert. Aber was hat er gemacht? Er hat in der Zeit mit ihnen über das geredet, was kommen sollte, über das Reich Gottes und die Gemeinde, die entstehen sollte. Und er hat sie daran erinnert, dass er ihnen gesagt hat, ich werde weggehen. Und dann wird der Geist Gottes, dann wird der Vater euch einen Helfer, einen Tröster, einen Beistand, jemand, der an eurer Seite steht, schicken, damit ihr nicht alleine seid. Und der Geist Gottes, so hat er im Johannesevangelium gesagt, ich kann euch die Stelle, Moment, Johannesevangelium, ich kann euch die Stelle geschwind nennen. Da sagt Jesus in Kapitel 14, in Vers 16, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er in Ewigkeit bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Gott sendet sozusagen, Jesus sagt, ich gehe weg, ich bin leibhaftig nicht mehr unter euch, aber ihr werdet nicht allein sein, ich werde euch den Geist Gottes senden. Dann war Jesus gen Himmel gefahren. Vor den Augen der Jünger wurde er aus ihrer Mitte endgültig sichtbar entfernt. Er war nicht mehr in dem neuen Körper, in der neuen Erscheinung unter ihnen. Er war jetzt wirklich von ihnen gegangen, zurück in den Himmel gegangen. Und ich glaube, dass für viele Menschen an dieser Stelle, für viele Jünger eine tiefe Unsicherheit oder Einsamkeit entstand. Wie soll das werden? Es war so eine Brückenzeit, so eine Übergangszeit. Jesus war nicht jeden Tag da, aber er tauchte immer wieder mal auf und es war eine Stärkung des Glaubens. Aber nun war er wirklich vor ihren Augen zurückgegangen in den Himmel. Wie sollte es werden? Was soll da passieren? Und Jesus sozusagen hat ihnen gesagt, ich werde euch einen anderen Helfer senden. Und er hat sie ermutigt, als er gen Himmel fuhr, bleibt hier, wartet in Jerusalem, zerstreut euch nicht, bleibt hier, denn der Geist Gottes wird kommen. Aber wie er kommt, hat er ihnen nicht gesagt. Woran sie merken, dass es der Geist Gottes ist, hat er ihnen nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er wird kommen. Und dann war es soweit. Die Jünger sitzen wieder einmal zusammen und plötzlich dieses unvorhergesehene Brausen und Rauschen und das Erscheinen von kleinen Feuer, auch das kann ja, sage ich mal, für Menschen, die das erstmal so wahrgenommen und gesehen haben, Panik auslösen, Feuer, offenes Feuer in einem mit Holzbohlen und brennbaren Materialien gebauten Raum. Aber es lief dann so ganz anders ab. Dieses Brausen, dieses Rauschen, diese Zerteilung der Feuerflammen auf den Köpfen, ohne dass etwas verbrennt. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass das so ein Phänomen des Feuers von Gott ist. Als Mose, der Prophet Mose, der große Führer des Volkes, Mose berufen wurde, brannte ein Dornbusch, aber er verbrannte nicht. Auch da war schon das Bild des Feuers, aber es gab keine Zerstörung. Es gab ein Brennen, das etwas bewirkt, in diesem Fall bei Mose seine Aufmerksamkeit. Und hier auch, hier ist auch die Aufmerksamkeit zunächst einmal erregt, dass man sieht, es kommt Feuer auf die Köpfe und dann beginnt etwas. Man hat den Eindruck, diese Feuerflammen bleiben nicht wie bei einer Kerze oben auf dem Kopf und sorgen dafür, dass so ein Brandfleck entsteht, sondern der Geist Gottes, dass die Feuerflamme verschwindet wohl und sie spüren, dass etwas in sie kommt, dass etwas in ihnen hinein, in sie hineinströmt. Wie genau, wissen wir nicht, aber die Wirkung wissen wir. Plötzlich beginnen diese Männer, die dort sind, in Sprachen zu reden, die sie selber nie studiert haben. Sie beginnen in Sprachen zu reden, die am Ende, ein klein wenig weiter gelesen, von unterschiedlichsten Volksgruppen verstanden werden. Gerade wie so ein Prüfungskriterium, das war nicht irgendwelche erfundenen Worte, nein, das war in den Ohren der Jünger vielleicht, sie wussten nicht, was sie sagten. Aber die Hörer aus anderen Volksgruppen erkannten genau diese Sprache als den Dialekt der Region, aus der sie kamen, die Sprache, die Landessprache, aus dem Land, zu dem sie gehörten. Und das Interessante ist, dass das, was sie sagten, das, was sie ja nicht wussten, was sie erzählten, war letztlich Inhalt des Evangeliums, das den Hörern aus anderen Regionen der Welt verkündet wurde. Und weil das so war, hat man gesagt, das ist natürlich klar, das ist die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde Jesu. Alle Völker, so könnten wir das abkürzen, alle damals bekannten Sprachvölker in dem Sprachraum um Jerusalem herum wurden erwähnt und ihnen galt diese Botschaft des Evangeliums. Und hier ruft sich Gott durch den Geist Gottes, durch die Verkündigung der Jünger, durch dieses Wunder, dass sie diese Sprachen beten konnten, in diesen Sprachen reden konnten, und dem Wunder, dass die Menschen diese Sprache auch verstanden. Hier wird aus den unterschiedlichsten Völkern ein neues Gottesvolk geboren. Hier wird die Gemeinde Jesu sozusagen von Gott selber zusammengestellt. Und dabei bleibt sich Gott wieder selbst treu. Er nimmt keine Rücksicht darauf, ob die Völker untereinander, miteinander klarkommen. Es interessiert ihn nicht unbedingt, ob da alte Feindschaften existieren. Sondern Paulus sagt später einmal, in Jesus Christus sind die alten Trennungswände niedergerissen. In Jesus Christus wird ein neues gemeinsames Volk Gottes entstehen. In Jesus Christus wird eine Versöhnung stattfinden, wird Frieden geschenkt zwischen den Völkern. In dem neuen Volk Gottes kommen Menschen aus allen Nationen und die alten Trennungen spielen eigentlich keine Rolle mehr, weil in Christus Versöhnung und Neuanfang möglich ist. Und wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Geist Gottes auf den Plan tritt, passiert immer etwas. Was passiert da und woran kann man erkennen, wie der Geist Gottes wirkt? Gut, in unseren Baptistengemeinden ist das nicht das Übliche, dass wir in Sprachen beten und in Sprachen singen und Sprachengebete auslegen. Das haben wir relativ rational verdrängt und außen vor gelassen. Manche Gemeinden üben das und trainieren das auch in unseren Kreisen, aber unter uns ist das bisher in dieser Form so nicht Tradition. Aber wenn der Geist Gottes kommt, passiert immer etwas. Das Erste, was passiert ist, dass der Geist Gottes sich immer das Wort Gottes nimmt und immer etwas von Jesus nimmt und von Jesus verdeutlicht und in den Herzen verändert. Wir lesen in Vers 37, als sie das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Sie haben eine Predigt gehört und aus der Predigt und durch die Predigt haben sie in ihrem Innersten gespürt, das gilt mir. Ich denke an die Situation zum Beispiel, nachdem Jesus auferstanden war und seinen Jüngern erschien und den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus sozusagen überraschend als Fremder an die Seite kam, wo es dann heißt, im Nachhinein heißt von den Jüngern, da brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns war und redete. Auch da wieder das Bild des Feuers, merkt ihr? Brannte nicht unser Herz. Wo der Geist Gottes da ist, wo der Geist Gottes an den Herzen wirkt, passiert etwas im Inneren, dass Menschen getroffen und betroffen werden. Das ist gerade so, ich will das mal so ganz flach übersetzen, irgendjemand hat eine Tasse kaputt gemacht zu Hause vom guten Geschirr. Früher gab es ja immer Geschirr für den Alltag, so alte Tassen. Und dann gab es immer so ein Sonntagsgeschirr, ja, so das gute Geschirr. Gab es meistens nur, wenn Besuch da war. So, jetzt fehlt eine Tasse, die ist kaputt. Mutter hat sie entdeckt im Abfall, aber keiner war es gewesen. Ja? So, und wenn man dann deine Kinder fragt, wer hat die Tasse kaputt gemacht oder wem ist die Tasse kaputt gegangen, dann kann man als Eltern in der Regel immer rauskriegen, wer es war. Entweder, weil plötzlich einer von fünf einen roten Kopf kriegt, wuff, ja, oder rote Ohren. Das ist eine gemeine Frage. Aber man spürt eigentlich, im Inneren dieses Menschen findet eine Identifikation statt. Im Inneren dieses Menschen ist eine Betroffenheit da. Er weiß, ich bin es gewesen. Jetzt im negativen Sinne, ja. Aber auch im guten Sinne. Wir spüren, da ist etwas, was mir gilt. Ein Wort, das mich tröstet. Ein Wort, das mir ins Herz fällt und ich spüre sofort, das hat für mich Bedeutung. Der Geist Gottes wirkt also gerne so, dass er das Wort Gottes nimmt. Jesus sagt selber, der Geist Gottes wird es von dem Meinigen nehmen. Der Geist Gottes wird hingehen, das Wort Gottes nehmen und das, was in Jesus Christus an Heil geschenkt wurde, wird er nehmen und entfalten und Menschen austeilen, in ihr Herz geben. Ich habe gestern Nachmittag die Information bekommen, dass es in Salzburg ein großes Pfingstfest für die Jugend gibt. Habe mich dann mal da reingeschaltet bei, gab so einen entscheidenden Link. Und ich fand das hochinteressant, dass es dort eine Pfingstkonferenz für Jugendliche gibt innerhalb der katholischen Kirche. Das haltet euch fest. Das sind in Salzburg zurzeit 19.000 junge Leute, die nichts anderes tun, als in der Gegenwart Gottes Lobpreislieder singen, ihm die Ehre geben und einfach Gott feiern. Und das Faszinierende war für mich, zu entdecken, wie während des Singens, wurde dann die Kamera ein bisschen rumgeschwenkt, an den verschiedensten Orten junge Leute geh- und betroffen wurden. wie junge Leute sich hinknieten, wie junge Leute miteinander beteten. Wo der Geist Gottes kommt, nimmt er das Evangelium, nimmt er das Heil in Jesus Christus und wendet es auf das Herz an. Nun könnten wir sagen, habe ich so noch nicht erlebt. Ist also schön, dass du es erzählst, aber kenne ich so nicht. Ja, ich weiß. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie immer im Leben. Als sie das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Das ist das, wo der Geist Gottes an unser Herz klopft. Wo der Geist Gottes uns berührt. Oder wo der Geist Gottes uns, wenn wir vom Schneiden reden, mit dem Messer so, wo er uns piekt. Wo wir spüren, hey, du bist gemeint. Und die Jünger fragten damals, die Zuhörer fragten die Jünger, was sollen wir machen? Wenn Gott an dein Herz klopft, wenn Gott uns etwas deutlich macht, dann wartet Gott auf Antwort. Dann sind wir gefordert. Dann stellt sich für uns die Frage, was folgt nun daraus? Und es heißt am Ende, die nun sein Wort annahmen. Wir können das Zupfen und Rufen und Klopfen und Pieken und was auch immer, was der Geist Gottes in unserem Inneren an Resonanz erzeugt. Wir können es spüren, wir nehmen es mit unseren Sinnen wach wahr. Aber was wir dann tun, welche Entscheidung wir dann treffen, liegt in unserer Verantwortung und in unserer Hand. Ich kann das hören und überhören. Ich kann es wegreden. In unserer kleinen Episode heißt es, dass einige, die das sahen und beobachteten, was dort geschah mit den Galiläern, mit den einfachen Fischern, die plötzlich in einer anderen Sprache predigen konnten, dass sie einen sagten, keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist so. Und sie lassen es stehen. Positiv. Und andere, die das erleben und hören, machen vielleicht eine Geste der verächtlichen Ablehnung und sagen, sie sind besoffen, haben heute Morgen schon wieder zu tief ins Glas geschaut. Das heißt, ich kann mit meiner Reaktion mich öffnen für das, was der Geist Gottes an mir tun will. Dann werde ich Veränderung und Wachstum erfahren und erleben. Oder ich kann es zur Seite schieben, kann es wegpacken. Kann es überhören. Die nun sein Wort annahmen. Es braucht diese Entscheidung in uns und bei uns. Für das, was Gott an mir und in mir und bei mir sozusagen berühren und verändern möchte. Pfingsten hat diese Dynamik begonnen. Und sie ist im Großen und im Kleinen immer gleich geblieben. Es gab durch die Kirchengeschichte große Aufbrüche, wo in Gottesdiensten, in Versammlungen viele Menschen zur gleichen Zeit Buße taten. Wo eine Erweckungsbewegung, so sagen wir, entstand, wo sich Menschen in einer unglaublichen Fülle bekehrten. Bis hin, das war in den USA und auch in Südengland, in Wales so, dass nach 2 Jahren die Gefängnisse geschlossen werden mussten, weil keiner mehr drin war. Das machen wir uns gar nicht klar. Eine Veränderung der gesamten Gesellschaftssituation. Manchmal hat es gereicht, dass Menschen an Kirchen vorbeigegangen sind und sie wussten, ich muss rein, und kaum waren sie in der Kirche drin, haben sie Buße getan und haben ihr Leben Gott gegeben. Als große Situationen der Erneuerung und der Erweckung. Davon träumen viele Christen, so, das möchte ich mal erleben. Aber es ist nicht immer so. Üblicher ist, dass wir etwas hören, etwas spüren, etwas mitbekommen vom Wort Gottes und dass dieses Wort Gottes dann in meinem Herzen eine Resonanz entzündet. Und das macht der Geist Gottes in mir. Wir lesen in der Schrift, dass der Geist Gottes redet, dass der Geist Gottes in mein Ohr flüstert, dass der Geist Gottes aber auch abgehängt, abgelehnt oder gedämpft, so sagt man, werden kann, dass er unterdrückt werden kann, dass ich so lebe, dass ich stumpf bin für das Reden Gottes in mir und an mir. Gott möchte immer wieder neu, wenn er uns begegnet, unser Herz ausrichten auf seine Gegenwart. Ich fand es gestern in dieser Beobachtung, was da im Dom geschah in Salzburg, interessant, dass dann der Beter, der Leiter des Gottesdienstes, die jungen Leute aufforderte: Nutzt heute Abend die Gelegenheit, wir haben 100 Menschen geholt, 100 Priester geholt, nutzt die Gelegenheit und beichtet. Bringt euer Leben vor Gott in Ordnung. Was hindert euch? Diese Worte haben mich tief berührt. Weil ich glaube, dass wir manchmal so ein wenig das aus dem Blick verloren haben. Momente zu schaffen, wo wir uns entscheiden: Ich mache mein Herz auf, trage es zu Gott und bringe es vor ihm neu in Ordnung. Wir haben keine eingerichtete Institution. Wir haben keine kleine Zimmer, wo dran steht, da kann man von 16 bis 18 Uhr beichten. Das haben wir nicht. Das ist diese Tradition nicht unter uns. Aber unter uns lebt das Thema, dass auch wir vor Gott einkehren, innehalten, um uns zu prüfen, um uns ins Herz schauen zu lassen. Ich denke dabei an den Psalm 51, diesen klassischen Psalm Davids, als er zur Bathsheba gegangen war, Nathan ihn dann sehr weise gesagt hat, er sei schuldig geworden. Und dann der König David sich beugt. Er hat im Innersten durch den Nathan, durch den Propheten gespürt und sich treffen lassen müssen. Nathan hat gesagt: Du bist der Mann, um den es geht. Du bist der Mann, der die Frau betrogen hat. Du bist der Mann, der getötet hat. Du bist der Mann. Du bist schuldig geworden. Sehr massiv. Und David schickt den Nathan nicht weg, lässt ihn nicht beseitigen, sondern stellt sich dieser Botschaft und betet dann: Erbarme dich meiner, o Gott, der du barmherzig und gnädig bist. Nach dem Übermaß deiner Gnade lösche meine Schuld. Bis auf den Grund wasche mich ab von meiner Missetat, von meiner Sünde mache mich rein. Denn meine Bosheit erkenne ich wohl, immer steht sie mir vor Augen, meine Sünde. Ich habe gesündigt an dir allein. Was böse war vor dir, ich hab's getan. Und nun erweist du dich in deinem Urteil gerecht und Recht behalten hast du in deinem Gericht. Und dann geht es so weiter und er bittet Gott um Vergebung. Aber dass er sagen kann: Denn meine Bosheit erkenne ich, meine Sünde steht mir vor Augen, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes, so sagt uns Jesus im Johannesevangelium, wenn er kommt, er wird uns überführen von unserer Sünde. Er wird uns zeigen, dass bei Jesus Vergebung ist. Ich lade uns ein, heute, wenn wir Abendmahl feiern, diesen Gedanken doch neu wieder aufzunehmen, einmal mitzunehmen, ob es nicht in uns einfach Zeit ist, für uns Zeit ist, einmal ehrlich innezuhalten und sich zu fragen: Wo sind meine Ohren stumpf geworden für das Reden Gottes in mein Leben? Wo habe ich aufgehört, sozusagen damit zu rechnen, dass Gott wirklich in mein Herz spricht? Wann war es das letzte Mal, dass ich gemerkt habe, dass der Geist Gottes mir ein Bibelwort nimmt und wichtig macht als Antwort auf eine Bitte in meinem Leben, auf eine Not? Wann habe ich aufgehört, auch das passiert ja, wir haben gesprochen heute, dass der Geist Gottes erneuert, wo Menschen müde geworden sind, wo Menschen leer geworden sind, wo Menschen mutlos geworden sind. Und das, was eigentlich
in uns geschieht, ist, dass der Geist Gottes uns oft das spüren lässt. Du bist müde. Und leise in uns sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde geworden seid. Komm zu mir, ich will dich erquicken. Komm zu mir, ich will dich aufrichten. Komm zu mir, ich will dich trösten. Ich habe bei meinen Kindern viel gelernt, als sie klein waren, über das Verhältnis zu Gott. Ich habe gemerkt, dass Kinder manchmal trotzig sind. Also die, selbst wenn sie irgendwas gemacht haben oder man will sie trösten oder so, sie wollen nicht. Ja? Nein, man will das nicht. Und ich habe gemerkt, komisch, so geht es mir als erwachsenen Menschen manchmal mit Gott. Ich will mich nicht trösten lassen. Es ist so gut, sich im eigenen Unrecht und in der eigenen Betroffenheit, da fühlt man sich wohl, die anderen sind schuld. Und komm her, sagt Gott. Lass dich trösten. Bring deine Wut mit. Bring mit dieses Gefühl und das Erleben, dass man dich ausgetrickst hat und dass du betrogen worden bist. Bring mit, was dich belastet in deinem Herzen. Bring's mit. Sag's mir. Und in diesen Situationen wird Gott kommen und wird Dinge im Herzen erneuern, Hoffnung geben, Freude geben. Er wird mir Kraft geben, weiterzugehen. Ich lade uns ein dazu, dass wir das neu tun heute und dass wir uns mitnehmen lassen und dass wir uns erneuern lassen durch den Geist Gottes. Und dass wir ehrlich werden mit uns, ob wir nicht dort an der einen oder anderen Stelle Erfrischung brauchen, Erneuerung brauchen. Wir haben gesungen, O komm, du Geist der Wahrheit. Dass wir dort, wo unsere Seele aufgepeitscht ist und leer und müde, dass wir sie hinhalten und den Geist Gottes bitten, dass er kommt und das wegwäscht, erneuert, füllt, tröstet, aufrichtet. Halte dich hin mit dem, was dich bedrängt und bedrückt. Und mach die Erfahrung, dass der Geist Gottes kommt, von Jesus nimmt und dir Neues schenkt und dir Neues gibt. Amen.